2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Indem ihr dies zuerst wisset, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Wir berufen uns mit dem, was wir verkündigen, gleichgültig, ob wir das Evangelium sagen oder ob wir etwas zum rechten Lebenswandel sagen, immer auf die Bibel. Und es ist gut, dass wir das tun. Es ist gut, dass wir nicht unsere eigenen Ansichten bringen. Gut aber auch, dass wir uns nicht auf die Ansicht von Menschen berufen. Wollten wir das tun, so müssten wir zunächst einmal aus der Fülle der Ansichten, die in den Jahrhunderten zusammengetragen worden sind, die richtige herausfinden, und das wäre eine unmögliche Aufgabe. Wir berufen uns also auf die Bibel, und ich will heute Morgen einmal etwas zu dem Gedanken sagen, mit welchem Recht wir das tun. Zunächst will ich aber kurz daran erinnern, welch gewaltigen Einfluss im Laufe der Jahrhunderte Bücher auf die Menschheit gehabt haben. Natürlich erst seit Erfindung der Buchdruckerkunst. Da ist einmal das Buch von Karl Marx, das Kapital, das hat die Welt verändert wie wohl selten ein Buch. Dann ist da das Buch von Darwin, von der Entstehung der Arten. Auch das hat einen ungeheuren Einfluss gehabt. Dann sind da die Schriften von Sigmund Freud, der zu einer völligen Enthemmung des sexuellen Lebens geführt hat. Auch das hat ungeheuren Einfluss gehabt. Aber sie alle sind wie nichts im Vergleich zum Einfluss der Bibel. Man hat hin und wieder geglaubt, die Bibel habe jetzt einen Konkurrenten gefunden, der sie, was die Zahl der verkauften Bücher angeht, weit übertrifft. Aber diese Konkurrenten sind längst wieder von der Bildfläche verschwunden. Im Dritten Reich war es das Buch von Hitler Adolf, Mein Kampf. Einige Jahre später kam die Mao-Bibel auf. Heute kennt sie kaum noch jemand, spricht kaum jemand davon. Nun wollen wir uns einmal fragen, was denn dafür spricht, dass die Bibel mehr ist als ein von Menschen geschriebenes Buch. Die von Menschen erdachten Religionen berufen sich ja auch zum großen Teil auf Bücher. Besonders bekannt ist das Buch, auf das der Islam sich stützt, der Koran, den Mohammed angeblich nach dem Diktat des Engels Gabriel niedergeschrieben hat. Wenn das stimmt, wäre es ja eine wichtige Sache. Wir haben aber allen Grund, das sehr stark zu bezweifeln. Fragen wir uns da einmal, wie denn eigentlich die Bibel entstanden ist. Soweit wir wissen, wurde die Bibel von 40 Männern geschrieben. Genau können wir es nicht sagen, weil wir nicht wissen, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Diese 40 Männer waren außerordentlich unterschiedlicher Art. Da waren zwei Könige, David und Salomo. Da waren zwei bedeutende Staatsmänner, Mose und Daniel. Da war ein Theologe, ein Arzt. Die übrigen waren durchweg einfache Leute, Priester, Fischer, Bauern, zum großen Teil einfache Leute. Sie lebten nicht zur gleichen Zeit. Die ältesten Schriften sind die Bücher Mose, die etwa 1400 vor Christus geschrieben wurden. Die neuesten Schriften sind die des Apostels Johannes, die etwa 95 nach Christus geschrieben wurden. Also in einem Abstand von fast 1500 Jahren. Diese Männer lebten auch nicht im selben Lande. Paulus hat seine Briefe zum Teil, einige, aus Rom geschrieben. Und die östlichsten Schriften entstanden in Babylon, das Buch Daniel. Zwischen Rom und Babylon sind etwa 2.500 Kilometer. Also in einer sehr langen Zeit, in einem sehr großen Raum, völlig unterschiedliche Menschen und noch dazu so in zwei Sprachen, Hebräisch und Griechisch, einige Teile allerdings in Aramäisch. Wie ist es nun möglich, dass diese Schriften so genau übereinstimmen, dass man heute das Neue Testament aus dem Alten erklären kann und dass uns vieles aus dem Alten recht verständlich wird im Lichte des Neuen? Wie ist das eigentlich möglich? Wenn heute jemand anfängt zu schreiben, dann ist es gar nicht gesagt, dass der im Alter noch dasselbe schreibt wie in seiner Jugend. Da ist zum Beispiel der österreichische Philosoph, der allerdings hauptsächlich in England lebte, Wittgenstein, der hat in der Mitte seines Lebens ein Tractatus, wie er es nannte, geschrieben, mit dem er glaubte, alle Fragen beantworten zu können. Und am Ende seines Lebens hat er alles widerrufen, hat gesagt, das stimmte nicht. Ähnlich geht es bei Karl Barth, da spricht man von dem, was der junge Barth gesagt hat und von dem, was der alte Barth gesagt hat. Also nicht einmal innerhalb eines Lebensalters eine gemeinsame Ausrichtung. Und dann sind hier diese vielen Menschen in der ganz langen Zeit und die schreiben ein Buch und das passt. Ich glaube, ich kann das am besten an einem Bau erklären. Stellen wir uns vor, ein reicher Mann baut sich einen schönen großen Bungalow, natürlich Winkel, zwei Garagen daneben, vielleicht noch ein Schwimmbad. Zunächst kommen die Erdarbeiter und heben aus, dann wird die Kanalisation gelegt, dann die Grundplatte gegossen, dann wird das Mauerwerk hochgezogen, dann kommen die Zimmerer und da fällt schon auf, dass die gar nichts mehr sägen und stemmen, die bauen das bloß zusammen. Kurz darauf kommt der Schreiner mit den Fenstern, er hat breite, hohe, runde, halbrunde und für jedes Fenster ist da eine Öffnung und für jede Öffnung ein Fenster. Dann kommt der Klempner, der braucht immer einen Wasseranschluss und einen Abfluss, ist immer da. Wenn ich den jetzt frage, da haben sie sich abgesprochen mit dem Bauunternehmer, sagen, kenne ich überhaupt nicht. Wie kommt das? Da ist ein Architekt, der hat denen allen gesagt, was sie tun sollen. Und so ist das zu erklären, dass diese vielen Männer, die geschrieben haben, gleichmäßig geschrieben haben. Heilige Männer redeten getrieben vom Heiligen Geist. Das ist die einzig mögliche Erklärung dafür, dass die Bibel ein so einheitliches Buch ist, obwohl sie in einer so langen Zeit entstanden ist, von so verschiedenen Männern geschrieben wurde. Die Bibel ist relativ kurz. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass vor Jahren in der Zeitung stand, dass Karl Barth sein letztes Buch vollendet hatte, sein letztes Werk, 8000 Seiten. Wie gut, dass wir nicht so etwas alles lesen müssen. Die Bibel besteht aus etwa 1000 Seiten. Warum ist die so kurz? Das ist sehr einfach. Wenn ein Philosoph etwas schreibt, dann sagt er, über das Thema haben sie im Altertum so gedacht, das ist aber damals schon widerlegt worden. Dann hat der sehr Wichtiges dazu geschrieben, wurde später von dem widerlegt. Ich bin der Ansicht, dass es so ist, dazu kann man meinen, das stimmte deshalb nicht, aber dazu sage ich dies. Und dann kann man noch das einwenden und das widerlege ich so. Und nachdem er Seite auf Seite gefüllt hat, dann sagt er schließlich, so ist das. Die Bibel spricht in Autorität. Zum Beispiel zur Frage der Willensfreiheit. Wie viel ist schon darüber geschrieben worden? In Sprüche 19,21 steht ganz kurz und bündig, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss Gottes, er kommt zustande. Keine Diskussion, einfach eine Feststellung. Weiter. Denken wir einmal daran, wie ungeheuer knapp die Bibel geschrieben ist. Ich will einige Verse aus Römer 12 lesen. Römer 12 von Vers 12 an. Da kann man sagen, da ist jeder Satz ein Ausspruch in sich selbst. Jeder Satz wie ein Hammer. In Hoffnung freut euch, in Trübsal harret aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmet teil, nach Gastfreundschaft trachtet, segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht, freut euch mit den sich Freuenden, weinet mit den Weinenden und so fort. Ungeheuer gedrängt schreibt die Bibel auf allerkürzestem Raum, was Gott uns zu sagen hat. Ich halte es für eine besondere Gnade Gottes, dass er das alles so kurz zusammengefasst hat. Das bringt natürlich die Notwendigkeit nach sich, dass die Bibel ausgelegt werden muss. Dafür finden wir auch deutliche Beispiele in der Heiligen Schrift. Da lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, dass der Kämmerer auf seinem Wagen sitzt und den Propheten Jesaja liest. Und dann kommt Philippus, der Apostel, hinzu und fragt ihn: Verstehst du auch, was du liest? Und er sagt: Wie könnte ich? Die Bibel ist nicht leicht zu verstehen. Oder denken wir einmal an die Emmaus-Jünger. Der Herr Jesus schließt sich ihnen an und erklärt ihnen in den Schriften das, was ihn betrifft. Ich bin sicher, dass die Emmaus-Jünger das alle genau wussten, was da stand. Die wussten das ganz genau. Der Herr hat ihnen nicht gesagt, was da stand. Er hat ihnen aber erklärt, was das bedeutete, was da stand. Und das ist auch heute noch erforderlich. Die Bibel ist nicht leicht zu verstehen. Und das ist nun ein ganz weites Feld, auf dem sich alle versuchen. Immer wieder wird versucht, die Bibel auszulegen. Und immer wieder gibt es falsche Lehre. Und der Herr Jesus hat ausdrücklich davor gewarnt, in der Bergpredigt, Matthäus 7, er nennt sie Propheten: Hütet euch vor den falschen Propheten. Wir müssen dabei wissen, was ein Prophet ist im Sinne der Bibel. Nicht nur ein Mensch, der die Zukunft kennt, sondern auch ein Mensch, der die vorhandenen Verhältnisse richtig deutet. Das geht ganz klar aus dem hervor, was die Pharisäer vom Herrn sagten. Der Herr Jesus war einmal in einem Hause und da kommt eine Frau, weint über ihm, die Tränen fließen auf seine Füße und sie trocknet die Füße mit ihren Haaren. Und es wird von der Frau gesagt, sie war eine Sünderin. Und dann sagen die Pharisäer: Wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Da ging es nicht um die Zukunft. Da ging es um die Deutung der Gegenwart. Also verstand man unter einem Propheten auch einen Menschen, der die gegenwärtigen Verhältnisse erkennt, durchschaut, richtig beurteilt. Und so spricht der Herr vom Propheten und warnt vor den falschen Propheten. Er sagt, sie kommen in Schafskleidern, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Darum müssen wir bei jeder Schrifterklärung sehr sorgfältig vorgehen. Und es empfiehlt sich auch immer, sich nicht nur auf eine Stelle zu stützen, sonst kann man sich leicht irren. Die beste Erklärung für die Bibel ist immer die Bibel selbst. Nun möchte ich einen zweiten Grund nennen, der darauf hinweist, der eine starke Stütze dafür ist, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Und das ist das Volk der Juden. Die Bibel befasst sich ja außerordentlich viel mit dem Volk Israel. Das Alte Testament fast überwiegend. Und im Neuen Testament haben wir es auch zu einem großen Teil mit den Juden zu tun. Die vier Evangelien sprechen ja fast nur aus ihrem Bereich. Und wir wissen, das Neue Testament ist mit Ausnahme eines Mannes, Lukas, von Juden geschrieben worden. Nehmen wir einmal an, es gäbe keine Juden mehr. dann ständen wir mit der Bibel in der Hand doch ziemlich dumm da. Da wären die vielen Verheißungen im Alten Testament und man würde uns sagen, alles gut und schön, aber wie sollen die sich denn je erfüllen? Die, denen die Verheißung gelten, die gibt es ja gar nicht mehr. Und so, wir können aber heute feststellen, die Juden sind immer noch da. Und ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, wie außerordentlich unwahrscheinlich das ist. Denken wir doch einmal daran, wie es bei anderen ist. Wenn vor 100 Jahren Deutsche nach USA auswanderten, dann sind das doch inzwischen waschechte Nordamerikaner geworden. Wenn die Deutsch sprechen, doch immer nur noch mit ihrem amerikanischen Akzent. Oder wenn sie nach Brasilien ausgewandert sind, dann sind es Brasilianer geworden. Dabei wäre es doch für die so leicht, noch Verbindung zu ihrem Heimatland zu halten. Es gibt doch noch ein Deutschland. Es gibt doch deutsche Zeitungen, deutsche Rundfunksendungen. Sie können von Deutschland lesen, es gibt deutsche Literatur und so weiter. Und doch haben sie ihr Vaterland vollständig vergessen. Und die Juden? Im Jahre 70 wurde Jerusalem zerstört. Da gab es nur noch die Juden, die schon vorher überall im Mittelmeer sich angesiedelt hatten. Das wissen wir doch aus der Apostelgeschichte. Wohin der Apostel auch immer kam, da waren jüdische Synagogen. Aber es gab doch keinen Staat mehr. Dass die immer noch da sind, nach 1900 Jahren, denn im Jahre 70 wurde Jerusalem ja zerstört, das ist einfach auf das Wirken Gottes zurückzuführen. Das kann man anders überhaupt nicht erklären. Und dann erinnern wir uns doch einmal daran, wie erstaunlich es ist, dass die Verheißung, dass wieder ein Staat geben würde, wahr geworden ist. Im Jahre 1938, da hätte man doch jeden ausgelacht, der davon sprach, es werde wieder einmal einen Staat Israel geben. Und dann hat es noch genau 10 Jahre gedauert. Seit dem 15. Mai 1948 sitzen die Israeliten wieder in ihrem Lande. Etwas weiteres, was außerordentlich erstaunlich ist an der Bibel, ist dieses, dass da nichts Falsches drin steht. Und das ist deshalb so erstaunlich, weil die Bibel einmal so alt ist. Die jüngsten Bücher sind 1900 Jahre alt, die ältesten 3300. Es ist zweitens so erstaunlich, weil die Bibel so viele Themen behandelt. Es ist drittens so erstaunlich, weil die Wissenschaft dauernd Fortschritte macht. Zu den Themen. Die Bibel spricht nicht nur über Religion, nicht nur über Gott, nicht nur über Moral. Sie spricht zum Beispiel über die Schöpfung, über die Sterne, über die Sonne, über das Meer, über Tiere, Pflanzen, Menschen, über den Regen, über den Wind, über viele, viele Themen. Uns ist doch nichts Falsches darin. Die Wissenschaft bringt immer Neues hervor. Man ist der Überzeugung, Fachleute behaupten das, dass heute an einem Tage mehr Neues entdeckt wurde als im Altertum in 1000 Jahren. Ich glaube, das ist absolut wahr. Denn heute wird doch, ich glaube, in Tausenden von Laboratorien geforscht und gearbeitet. Ja, früher, da ging doch einfach jeder seinen Beruf nach und schlufte da hinter dem Ochsen her, wenn er das Feld flüchte. Da konnte ja auch nichts Neues kommen. Und die Wissenschaft arbeitet ununterbrochen. Und trotzdem kann man der Bibel keinen Fehler nachweisen, abgesehen von der Evolutionstheorie, auf die ich gleich noch ganz kurz komme. Aber in der Bibel stehen doch erstaunliche Sätze. Auf einen der erstaunlichsten habe ich ja schon oft hingewiesen, Hiob 26, Vers 7, der die Erde aufhängt über dem Nichts. Das ist doch etwas Gewaltiges. Zur Evolutionstheorie will ich aber nichts sagen, darüber habe ich schon so oft gesprochen. Ich will nur ganz kurz 2 Dinge nennen. Es geht ja um die Frage, ist alles durch Plan entstanden oder durch Zufall? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Jedenfalls hat noch keiner eine dritte Möglichkeit vorgeschlagen. Entweder Plan oder Zufall. Ein Beispiel für Plan. Ich las einmal, wenn der Leiter der amerikanischen Raumfahrt wieder in seinem Büro oder seinem Laboratorium saß, während solch ein Raumschiff abfuhr, dann saß er da und sagte nur, hoffentlich habe ich auch nichts vergessen. Das ist Plan. Und das Gegenteil, ich hörte von einem jungen Mann in Lüdenscheid, der war es arbeiten leid, der stellte sich auf die Autobahn mit einem Schild, egal wohin, das ist Zufall. Das sind doch zwei Gegensätze, die kann man sich gar nicht größer vorstellen. Und wie dann einer hergehen kann und behaupten, die Welt, in der wir leben, die ein solches Wunderwerk ist, dass Albert Einstein davon gesagt hat, alles, was wir Menschen bisher erdacht haben, ist im Vergleich zu dem, was wir im Universum finden, nur etwas ganz Plattes, Einfaches, Unbedeutendes. Wie man da glauben kann, diese wunderbare Schöpfung wäre durch Zufall entstanden, das ist mir einfach nicht fassbar. Aber es wird immer wieder gesagt. Nun eine ganz wichtige Frage. Muss ich denn wissen, ob die Bibel Gottes Wort ist? Es könnte doch einer sagen, naja, einige halten sie dafür, andere nicht. Ist das denn entscheidend? Ja, ich muss es wissen. Denn die Bibel spricht nicht nur von unserem Leben, die Bibel spricht von unserer Ewigkeit. Und wenn die Bibel recht hat, dann sind alle die, die nicht von ihr ausgehen, jämmerlich betrogen. Ich muss diese Frage klären. Ich will zwei Aussprüche unseres Herrn nennen, die wir in Matthäus 25 finden, die den gewaltigen Gegensatz zeigen von dem, was auf uns zukommt, von dem, was unser Los werden kann. In Matthäus 25 lesen wir in Vers 34, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, denen er sagt, kommet her zu mir, Gesegnete meines Vaters, ererbet das Reich. Und dann gibt es eine andere Gruppe, von der er in Vers 41 spricht, denen sagt er, geht von mir Verfluchte in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das sind die beiden Gegensätze, die vor uns liegen. Es gibt keine dritte Wahl. Bei uns Menschen gibt es immer den berühmten Mittelweg. Bei uns Menschen gibt es die, die ganz oben stehen und die, die ganz unten stehen. Und dazwischen, da ist das breite Feld der Mitte, in dem sich die vielen tummeln. Und es fällt uns schwer zu verstehen, dass das bei Gott anders ist. Aber bei Gott gibt es nur die, die auf seiner Seite stehen und die, die seine Feinde sind. Und so kennt er nur die Gesegneten des Vaters und die Verfluchten, die in das ewige Feuer gehen. Kein Mittelweg. Unser Herr hat weiter mit aller Klarheit gelehrt, dass es eine Auferstehung gibt. Und ich bin überzeugt, auch wir Christen widmen dem Gedanken viel zu wenig an Zeit und an Aufmerksamkeit. Ich glaube, eine der großen Katastrophen, möchte ich sagen, ist, dass einige meinen, man könnte mit dieser Frage fertig werden und sie dann beiseite tun, wie man einen geschäftlichen Vorgang erledigen kann, abheften und sagen, das ist jetzt erledigt, das geht nicht. Der Glaube ist wie das Leben, den kann ich nicht abschließen und sagen, oh Gott, du verlangst ja, dass ich im Glauben mit dir lebe, habe ich, fertig, und jetzt geht es auf anderem Gebiet weiter. Der Gedanke an die Auferstehung, an die Ewigkeit, sollte uns alle viel mehr befassen. Und wann wir das tun? Wenn wir erkennen, wie groß und wie schön er ist. Unser Erdenleben ist ja in Wirklichkeit eine arme Sache. Ich weiß nicht, ob ich hier Karl Friedrich vom Weizsäcker schon zitiert habe. Er ist ja ein bekannter Naturwissenschaftler und er ist ein Mann, der ganz eindeutig zu den oberen 10.000 dieser Erde gehört. Da gibt es nichts. Er ist nicht irgendein Verzweifelter, der ein schweres Leben gehabt hat, von einem Gefängnis oder Krankenhaus ins andere. Und der hat folgenden einfachen Satz gesprochen. Dasein ist ein nie befriedigter Durst nach Sein und nach Lust, der ein nie endendes Leid hervorruft. Hätte man gar nicht vermutet hinter diesem Mann, dass er sein Leben empfindet als ein nie endendes Leid. Und da kommt Gott her und bietet uns etwas ganz anderes. Er will unser irdisches Leben ausfüllen. Er will aber auch unsere Ewigkeit sichern. Und darum ist so ungeheuer wichtig, dass wir buchstäblich getränkt sind mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Dann kann man allerdings, wenn es um die Bibel geht, auch einen Fehler machen. Und es ist vielleicht gut für uns, dass er früher auch schon geschehen ist. Ich denke da oft an ein Wort aus Johannes 5. Ich glaube, es ist 5, Vers 39. Ja, 5, Vers 39. Da wendet der Herr Jesus sich an die Schriftgelehrten. Und der Vers, ich habe ihn hier schon oft zitiert, besteht aus 5 Aussagen. Die 3 ersten sind hervorragend. Und wenn man nur die 3 ersten möchte man meinen, wenn man nur die ersten hätte, möchte man meinen, alles in bester Ordnung. Aber dann kommt die 4. und die 5. Ihr erforscht die Schriften und ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Bis dahin ist alles gut. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, auf dass ihr ewiges Leben habt. Die Bibel will mich dahin bringen, zum Herrn Jesus zu kommen. Und wenn wir einmal uns genau ansehen, was er lehrt, dann lehrt er Dinge, die dem natürlichen Menschen völlig entgegen sind. Denken wir einmal an Worte, wie man sie ganz selten bei uns zitiert: Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Es gibt niemand, der unser irdisches Leben so radikal abgewertet hat, der es so gering geschätzt hat in seine Bedeutung wie unser Herr selbst. Und wir Christen, wir neigen im Allgemeinen dazu, beides mitnehmen zu wollen. Möglichst viel von der Erde und auch noch einen sicheren Platz im Himmel. Und da hilft natürlich der schöne Satz, ein Gläubiger kann nicht verloren gehen, so kann ich denn dadurch, dass ich mich kurzerhand zum Glauben an den Herrn entscheide, dahin gelangen, dass die Ewigkeit für immer gesichert ist und von da an kann ich mich dann in Ruhe wieder den irdischen Dingen zuwenden. Das ist eine Vorstellung, die ist schon seit langem verbreitet im christlichen Raum. Und wir alle sind in der Gefahr, immer wieder davon angesteckt zu werden. Unser Herr möchte uns für Gott gewinnen. Und jetzt geht es um die Frage, welche Vorstellung haben wir von Gott? Es ist nicht leicht für uns, ein richtiges Bild von Gott zu haben, weil wir so oft von ihm hören. Er hat gar nichts Neues mehr für uns. Vielen von uns kann man kaum ein wichtiges Bibelwort nennen, ohne dass sie sagen, kenn ich, weiß ich, kann dir sogar sagen, wo es steht. Und dadurch verliert das alles an Kraft und an Bedeutung. Das, was neu auf uns zukommt, das beeindruckt uns doch viel mehr. Und dann sind das Dinge, die haben wir so oft gelesen. Da Dann können wir ja sogar am Sonntagmorgen, wenn wir dem Herrn danken und ihn anbeten, müde werden und abirren in unseren Gedanken. Es geht darum, dass wir uns immer neu daran erinnern, wer der große Gott im Himmel ist und was es heißt, dass er uns liebt. Ach, die Bibel, die ist so voll herrlicher Sätze. Wenn man sie ernst nimmt, dann fängt man an, Gott zu lieben. Und dann fängt man an, sich über ihn zu freuen. Und ich frage mich, ob der überhaupt ein rechter Christ ist, der nicht dahin gekommen ist, dass er den Vater im Himmel und den Herrn Jesus von Herzen liebt. Nach meiner Überzeugung muss die Behauptung, ich glaube an den Herrn Jesus, dahin führen. Denn sie besagt doch, ich bin davon überzeugt, dass er der Sohn Gottes ist, der die Herrlichkeit beim Vater verließ, der Mensch wurde und der sogar am Kreuz starb, um mich zu erlösen. Ja, davon bin ich überzeugt. Wenn mich das nicht dahin bringt, ihn zu lieben, was ist dann eigentlich mit mir los? All die Dinge, die ich nun genannt habe, die können zu der Überzeugung führen, Gott muss sein. Aber das genügt nicht. Wir müssen von der Überzeugung getragen werden, Gott ist. Und zwischen der Behauptung, Gott muss sein und Gott ist ein außerordentlich weiter Unterschied. Wie kann ich nun dahin kommen, dass ich völlig durchdrungen bin von der Tatsache, dass Jesu Worte mir die Wahrheit vermitteln? Er selbst hat das einmal gesagt. Es steht in Johannes 7, Vers 17. Das kann man so leicht behalten. 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Und dann von 7 auf 17, das ist ja nur noch ein Sprung. Und da sagt er, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Aus dem, was vorher steht, geht hervor, wenn jemand seinem Willen tun will, wenn jemand den Willen Gottes tun will. Eine eigenartige Sache. Hier wird uns also gesagt, dass alle unsere Zweifel schwinden. Wir wissen ja dann, Luther übersetzt inne werden, wir wissen dann, dass Jesu Lehre Gottes Wort ist, wenn wir bereit sind, ihm zu gehorchen. Und da sind wir im Grunde genommen an der fundamentalen Aussage angekommen. Der Unglaube ist in Wirklichkeit nichts anderes als das Ergebnis des Ungehorsams. Und sobald wir bereit sind, die Sache von der anderen Seite aufzudrehen, sobald wir bereit sind, den Worten unseres Herrn zu folgen, schwinden alle Zweifel. Glaube und Sünde sind entgegengesetzte Dinge. Und immer dann, wenn ein Mensch anfängt, in Sünde zu leben, schwindet sein Glaube an das Wort Gottes. Die Bibel ist das einzige Buch, auf das Sünde diesen Einfluss hat. Es kann ein Mann sich mit Philosophie befassen und ein Sünder ersten Ranges werden. Das stört seine Einstellung zu seinem Lieblingsphilosophen überhaupt nicht. Aber es ist unmöglich, dass ein Mensch in der Sünde lebt und gleichzeitig im Glauben an den Herrn. Sünde und Glaube schließen sich aus. Und so haben wir einen so einfachen, na einfach ist er vielleicht nicht, aber einen so klaren und deutlichen Weg, um wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Wer da will, den Willen dessen tun, der mich gesandt hat, der wird von meiner Lehre wissen, ja wissen steht da, ob ich aus mir selbst rede oder aus Gott. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich ja alles. Dann habe ich ja einen Schlüssel. Unser Herr sagt uns ja, was wir tun sollen. Er sagt uns, was auf uns zukommt. Er gibt uns einen Wegweiser fürs Leben, der nicht nur für unser Leben gilt, sondern bis in die Ewigkeit hinein. Und er ist bereit, er zeigt uns den Weg, wie wir zur völligen Gewissheit kommen können. Und das ist ein Weg, den wir gar nicht ablehnen dürfen. Unser Herr fordert uns auf, und das tut die ganze Bibel, ein heiliges Leben zu führen. Ich weiß, wir winden uns gern drumherum. Ich kenne kaum einen Bruder, der da nicht mit irgendeinem Abstrich kommt. Der eine sagt, es wäre nicht möglich, der andere sagt, heilig hieße nicht sündlos. Da gibt es 1000 Ausreden. Aber ich will zwei Worte zitieren, gegen die kann man nicht an. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ach, wenn der zweite Satz nicht dahinter stände, könnten wir am vollkommenen ganzen Nachmittag drehen, blieb nichts mehr von übrig. Aber der zweite Satz schließt das aus. Oder 2. Korinther 7, Vers 1, da sagt der Apostel Paulus, darum, da wir diese Verheißungen haben, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das sind die Gedanken dieses großen Apostels. Und er weiß schon, was er sagt. Auch er schrieb, getrieben vom Heiligen Geist. Die große Frage ist, ist es wirklich unser Sehnen, Gott wohlgefällig zu leben? Das ist die große Frage. Und daran entscheidet sich alles. Auch im Reiche Gottes hat alles seinen Preis. Da gibt es nichts. Und jetzt geht es darum, ob wir wirklich Gott wohlgefällig leben wollen. Meist wollen wir noch so ein klein wenig für uns herausholen, was er von uns erwartet. Wir könnten und sollten, das sage ich ganz bewusst von mir, ihm alle viel näher stehen und geistlich ein viel reicheres Leben führen. Er ist nicht zufrieden mit diesem armen Halbchristentum, das sich so oft findet. Möchte Gott uns schenken, dass wir einfach das von ihm erwarten und fordern. Er wird uns geben nach unserem Verlangen und nach seiner Güte.